Moin, hallo und herzlich willkommen. So, liebe Studis, das ist wieder der Podcast zur linearen Algebra und diesmal geht es um die Klausur. Ich mache jetzt was ich glaube ich noch nie gemacht habe. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Ich habe schon immer vor Klausuren irgendwas zur Vorbereitung gesagt und hinterher was dazu, wie die Klausur gelaufen ist und was vielleicht so die häufigsten Fehler waren oder irgendwelche Schlüsselfehler, auf die ich hinweisen will. Aber ich glaube, ich habe noch nie eine Klausur komplett besprochen. Und das mache ich diesmal. Ich dachte, ich gehe mal durch die Aufgaben durch, sage überall ein bisschen was dazu und weise natürlich gleichzeitig darauf hin, was da so für Fehler passiert sind und wie Sie die in Zukunft vielleicht vermeiden können. Generell war die Klausur ziemlich erfreulich, mit einer sehr vernünftigen Bestehensquote, mit vielen sehr guten oder ich sag mal guten Resultaten, also so im ganz oberen Bereich, so in der Nähe von voller Punktzahl, da waren nicht so viele, aber es gab ein sehr starkes oberes Mittelfeld. Darunter fasse ich jetzt mal alles, was so bei oberhalb von 20, 22 Punkten ist. Da gab es tatsächlich einige, das hat mich sehr gefreut. Um und bei 20 Punkte, also so 18, 20, 21, da gab es auch ziemlich viele. Und dann wird es natürlich nach unten irgendwann knapp. Mit 14 hatte man bestanden. Manche haben wirklich nur knapp bestanden, das war eine Punktlandung. Dann gab es welche, die knapp nicht bestanden haben, das waren nur wenige. Die Klausuren habe ich mir auch wie immer nochmal sehr genau angeschaut. Und habe geguckt, ist das jetzt eigentlich ein Fall, wo man sagen könnte, ja, vielleicht könnte man hier diesen halben Punkt doch geben, vielleicht war das ein bisschen streng korrigiert, vielleicht haben wir was übersehen oder ist es eigentlich eine klare Sache? Und dann gab es ein paar Fälle mit sehr, sehr wenigen Punkten, bei denen ich auch sagen muss, wenn man bei so einer Klausur, wo man ja viele Sachen auch einfach nur hinschreiben musste, so wenige Punkte hat, dann deutet es darauf hin, dass man im Grundverständnis noch sehr, sehr große Probleme hat und dann dringend nochmal daran arbeiten sollte. In solchen Fällen bitte ich Sie, das Gespräch mit uns zu suchen. Mit mir, mit einer der ÜbungsleiterInnen, mit Anton im Tutorium, im Mathe-Treffpunkt, wo auch immer. Egal, ob es jetzt knapp war oder ob Sie deutlich durchgefallen sind, es ist immer eine gute Idee, sich die Klausur anzugucken und dann drüber zu reden. Was ist denn eigentlich das Problem? Wo habe ich Verständnisschwierigkeiten? Wo fehlen mir Grundlagen? Wo kann ich mich noch nicht richtig ausdrücken? Wo mache ich schusselige Fehler oder auch so Denkfehler, die sich eingeschlichen haben und die ich jetzt immer mache, aber ich merke es halt nicht, weil ich nur so selten Rückmeldung kriege, nämlich nur in der Klausur. Das ist ein Problem bei Leuten, die die Studienleistung schon haben, die jetzt die Modulvorleistung noch schaffen wollen und die einfach nicht regelmäßig arbeiten, die nicht regelmäßig eine Rückmeldung kriegen. Dann können wir eben auch an den Fehlern nicht arbeiten. Dann können wir nicht dafür sorgen, dass es besser wird. Das ist ein Problem, das ich an ein paar Stellen gesehen habe oder wo ich zumindest vermute, dass so ein Fall vorliegt. Dann mal los, oder? Ich gehe die Aufgaben jetzt einfach mal in irgendeiner Reihenfolge durch. Die erste, die ich hier sehe, ist die, wo es um Sachen ging, nur zum Hinschreiben. Da steht zum Beispiel, welche R-Dimension kann ein R-Teilraum von R hoch 4 haben? Okay, R hoch 4 ist ein Raum der Dimension 4 und das weiß ich, weil ich eine Basis von R hoch 4 kenne über R mit genau 4 Elementen, nämlich die Standardbasis. So, wenn ich mir die hernehme, hat die 4 Vektoren und dann weiß ich mit einem Satz aus der Vorlesung, dass alle Basen 4 Vektoren haben, die Dimension ist 4. Welche R-Dimension kann jetzt ein Teilraum haben? Na, um das rauszufinden, kann ich mir zum Beispiel eine Basis hernehmen, dann habe ich meine 4 Elemente und dann kann ich mir angucken, was passiert, wenn ich immer einen Vektor wegnehme. Na, wenn ich einen wegnehme, bleibt eine linearunabhängige Menge mit 3 Vektoren übrig. Die erzeugt einen dreidimensionalen Teilraum. Ich habe also die Möglichkeit, den ganzen Raum als Teilraum zu nehmen. Der hat Dimension 4. Die nächste Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist Dimension 3. Wenn ich jetzt noch einen Vektor weglasse, kriege ich was von Dimension 2. Wenn ich noch einen weglasse, kriege ich was von Dimension 1. Und wenn ich alles weglasse und nur die leere Menge betrachte, dann erzeugt die den Nullraum und der hat Dimension 0. Das sind alle Möglichkeiten, die ich jetzt gefunden habe, ganz konkret durch Weglassen von Vektoren in einer Basis. Und andere Möglichkeiten kann es nicht geben, denn die Dimension eines Teilraums ist nach oben durch die Dimension des großen Raums beschränkt, also durch 4. Und die Dimension muss eine natürliche Zahl oder 0 sein. Es gibt also nur die Möglichkeiten 0, 1, 2, 3, 4. Und wir haben jetzt sogar noch begründet, warum jede der Möglichkeiten tatsächlich vorkommt. Wie viele Vektoren liegen höchstens in einer R-linear unabhängigen Menge in R hoch 5? Na, da haben wir ein Resultat in der Vorlesung, das sagt, dass die Mächtigkeit von linear unabhängigen Mengen begrenzt ist nach oben durch die Dimension. Und R hoch 5 hat Dimension 5, das kann ich wieder sehen, zum Beispiel mit der Standardbasis. Und deswegen haben linear unabhängige Mengen in R hoch 5 höchstens 5 Elemente. Wie viele Vektoren liegen mindestens in einem R-erzeugenden System von R hoch 3? Naja, mindestens ist jetzt die Frage. Jede Basis ist ein erzeugendes System und ich weiß, dass R hoch 3 Basen mit 3 Elementen hat, Dimension ist 3. Das heißt, dass ich jetzt schon mal eine Größe für ein erzeugendes System habe. Ist das denn die Mindestgröße? Könnte es sein, dass ich noch was Kleineres finde? Da ist die Antwort nein. Denn wenn ich was weglassen könnte, dann hätte ich eine Basis mit zum Beispiel nur noch 2 Elementen. Aber wir wissen ja, oder dann hätte ich ein erzeugendes System mit nur 2 Elementen, Entschuldigung. Aber als Teilmenge einer Basis wäre das auch linear unabhängig, wäre also selber eine Basis und dann hätte ich Basen mit unterschiedlich vielen Elementen. Das geht nicht. Tatsächlich ist die Anzahl von Elementen in einem erzeugenden System immer nach unten beschränkt durch die Anzahl der Elemente in einer Basis. Hier ist es also 3. Jedes erzeugende System von R hoch 3 über R hat mindestens 3 Elemente. Oder anders gesagt, ich kann noch was dazunehmen, aber ich kann nichts weglassen. Hier möchte ich darauf ganz kurz eingehen, dass es immer noch Probleme gibt, die Wörter erzeugenden Systeme und Erzeugnis auseinanderzuhalten. Und ich muss mal drüber nachdenken, ob ich eine Podcast-Folge machen kann nur dazu, mit ein paar guten Beispielen, um die Unterschiede zu illustrieren. Aber wenn Sie nochmal die Wörter suchen in Ihrem Vorlesungsskript und nochmal nachgucken, wie die definiert waren, dann hoffe ich, dass Sie erkennen, dass ein erzeugendes System erstmal auch irgendeine Teilmenge des Vektorraums sein kann, einfach irgendeine Menge von Vektoren. Und erzeugendes System bezieht sich dann darauf, was da erzeugt wird. Also ein erzeugendes System für einen Teilraum oder für den ganzen Raum. Wohingegen das Wort Erzeugnis sich auf das bezieht, was von der Menge erzeugt wird. Also die Menge der Linearkombinationen oder Durchschnitt aller Teilräume, bla bla bla. Das heißt, es sind verschiedene Perspektiven. Einmal hat man eine Menge, die etwas erzeugt und einmal hat man das Erzeugnis von etwas. Also die Menge aller Linearkombinationen, die aus etwas gebastelt werden können. Weiter geht's mit der Aufgabe. Sei Alpha ein R-Homomorphismus von R hoch 4 nach R hoch 3? Kann Alpha injektiv sein? Überlegen wir mal kurz. Injektivität erkennen wir daran, dass der Kern nur aus dem Nullvektor besteht, dass er also Dimension 0 hat. Man könnte hier also überlegen, ob es sein kann, dass der Kern Dimension 0 hat. Die Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen sagt, dass die Dimension des Startraums, also 4, dasselbe ist wie die Summe der Dimensionen des Kerns und des Bildes. Das Bild liegt in R hoch 3, kann also höchstens Dimension 3 haben. Jetzt steht da also 4 gleich Dimension des Kerns plus etwas, was höchstens 3 ist, dann kann der Kern nicht Dimension 0 haben. Das kommt einfach nicht hin, dann komme ich nicht auf 4. Der Kern muss mindestens Dimension 1 haben und insbesondere ist er nicht nur der Nullraum. Die Abbildung kann nicht injektiv sein. Die Antwort ist nein. Nächste Frage. Sei Alpha ein R-Homomorphismus von R hoch 5 nach R Quadrat? Kann es sein, dass die Dimension des Bildes größer ist als die Dimension des Kerns? Gleicher Ansatz, wir nehmen die Dimensionsformel, 5 gleich Dimension des Kerns plus Dimension des Bildes. Die Dimension des Bildes ist nach oben durch 2 beschränkt, weil der Zielraum Dimension 2 hat. Und deswegen muss der Kern mindestens Dimension 3 haben. Insbesondere kann die Dimension nicht kleiner sein als die des Bildes. Und die Antwort ist schon wieder nein. Und zum Schluss sei Alpha ein Homomorphismus von R hoch 3 nach R hoch 4. Und dann frage ich einfach nur, welche Dimension der Kern haben kann. Nein, das ist so eine ganz theoretische Frage, denn ich könnte jetzt gucken in den Zielraum und könnte irgendwie mit dem Dimensionssatz argumentieren, aber das nützt mir hier nichts, denn die Gleichung, die ich kriege, ist Dimension des Startraums, also 3 gleich Dimension des Bildes plus Dimension des Kerns, aber das Bild könnte ja sogar Dimension 4 haben. Das geht mit der Formel natürlich nicht, aber selbst bei Dimension 3 kriege ich da keine guten Einschränkungen. Ich kann über den Kern jetzt nicht mehr sagen, als das, was ich sowieso sagen kann, nämlich, dass der Kern ein Teilraum des Startbereichs ist und im Startraum R hoch 3 können Teilräume, die Dimension 0, 1, 2 oder 3 haben. Alle Möglichkeiten könnten auch tatsächlich umgesetzt werden. So, die Idee dieser Podcast-Folge ist, dass Sie die auch benutzen können, um selber die Klausur nochmal durchzurechnen. Ich lese alle Aufgaben vor. Sie können also gucken, was Sie jetzt mit weniger Stress anders machen würden, vielleicht besser. Sie können, wenn Sie in die Korrektur reingeschaut haben, überlegen, okay, wie mache ich das jetzt? Jetzt weiß ich mehr, kann ich die Klausur jetzt besser bearbeiten? Ich werde auch die ein oder andere Zusatzfrage drumherum stellen für Sie zum Üben. Und hier möchte ich direkt loslegen. Können Sie sich denn mal Beispiele überlegen für Homomorphismen von R3 nach R4 mit verschiedenen Möglichkeiten für den Kern? Was fällt Ihnen da so ein? Was kann man da machen? Okay, dann sind wir jetzt bei der Aufgabe mit einer linearen Abbildung von R hoch 3 nach R hoch 4. Die Abbildung ist gegeben und wir sollen dann erst mal zeigen, dass die R-linear ist. Das war Teil der Aufgabe. Wir bleiben also beim Körper R. Hier ist die Abbildungsvorschrift. Die Abbildung heißt Alpha und für alle xyz aus R hoch 3 sei xyz abgebildet mit Alpha definiert als minus y, x plus z, 0, x plus y plus z. So, da soll man erstmal zeigen, dass das eine R-lineare Abbildung ist. Das haben fast alle, die das bearbeitet haben, richtig gut gemacht. Wenn überhaupt, dann habe ich da mal was abgezogen, weil da irgendwo überhaupt keine Variablen eingeführt wurden oder weil da die Behauptung einfach stand, ohne das zu begründen oder weil ein Teil vergessen wurde. Aber bei sehr vielen, wirklich bei fast allen, war das richtig gut. Man muss die Homomorphie-Eigenschaft nachweisen. Da hat man einmal die Verträglichkeit mit der Addition und einmal die mit der Skalarmultiplikation. Und das haben sie fast durchgehend richtig gut gemacht. Muss ich also gar nicht weiter kommentieren. Jetzt sollte die Dimension des Kerns bestimmt werden. Das war der nächste Teil. Ich sage zuerst die Antwort. Wenn Sie das nicht wissen wollen, dann drücken Sie also auf Pause. Die Antwort war 1. Und da möchte ich jetzt nur was dazu sagen, wie man das macht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die meisten, die das gut gemacht haben, haben so angefangen, dass sie sich den Kern wirklich hingeschrieben haben und haben dann überlegt, was für Bedingungen kommen raus, wenn ein Element xyz von Alpha auf den Nullvektor abgebildet wird. Und dann sieht man schon, dass die erste Komponente 0 sein muss und dass deswegen y gleich 0 sein muss. Die erste Komponente vom Bild sozusagen muss 0 sein. Das heißt, dass dann im Urbild die mittlere Komponente, die ich y genannt habe, 0 sein muss. Dann gibt es da noch zwei andere, die zu 0 werden und das führt zu der Bedingung, dass x und z zueinander invers sind. Man hat also als einen möglichen Vektor im Kern, der nicht der Nullvektor ist, den Vektor 1, 0, minus 1 zum Beispiel. Tatsächlich sind das alle Vektoren der Form a, 0, minus a, wobei a eine reelle Zahl ist. Und was jetzt der Knackpunkt war, und da haben einige dann auch wirklich nochmal einen halben Punkt verloren, war jetzt wirklich zu begründen, dass die Dimension 1 ist. Wenn Sie mir nachvollziehbar hingeschrieben haben, dass alle Elemente im Kern Vielfache des Vektors 1, 0, minus 1 sind, dann war das okay, dann habe ich das akzeptiert. Aber eigentlich hätte man ja wirklich begründen müssen, dass die Menge, die nur den Vektor 1, 0, minus 1 enthält oder irgendeinen anderen Vektor aus dem Kern, der nicht der Nullvektor ist, dass die wirklich eine Basis bildet für den Kern. Dimension bestimmen heißt Basis hinschreiben, begründen, dass es eine Basis ist und dann zählen, wie viele Elemente drin sind. Aber da stand ja nachvollziehbar, insofern habe ich dann immer geguckt, kann ich das nachvollziehen und wenn ja, dann habe ich auch die volle Punktzahl gegeben. Was nicht reicht, ist, die Menge einfach hinzuschreiben und dann zu sagen, ja, ich sehe, dass die Dimension 1 ist, weil da nur eine Variable ist oder so. Nein, 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 das ist keine ausreichende Begründung. Dann gab es noch ein paar Sachen, die man nur hinschreiben sollte. Es gab drei Vektoren mit der Frage, ob die im Kern liegen. Das war dann hoffentlich einfach, nachdem man Teil B gemacht hatte. Aber vielleicht haben manche das ja auch andersrum gemacht und konnten dann Teil C als Inspiration nehmen. Die drei gegebenen Vektoren waren 1, 1, 1, 1, 0, minus 1 und 0, 1, 0. Und von denen liegt nur einer im Kern von Alpha, nämlich 1, 0, minus 1. Dann wurde nach dem Bild gefragt. Die Vektoren waren minus 1, 1, 0, 2, minus 1, minus 1, 0, 0 und 0, 1, 1, 0. Und von denen liegen zwei im Bild, nämlich die ersten beiden. Der dritte kann nicht im Bild liegen, das kann man ganz schnell sehen, wenn man auf die dritte Komponente guckt. So, und da sollten Sie auch gar nichts weiter begründen, aber natürlich ist nicht schlecht, mal zu gucken, wie sehen denn mögliche Urbilder aus. Und zum Schluss sollten Sie sich die Dimension des Bildes von Alpha überlegen und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Man konnte sich eine Basis überlegen für das Bild. Man konnte auch die Dimensionsformel benutzen. Schließlich wussten Sie ja schon, dass die Dimension des Kerns 1 ist. Der Startraum hat Dimension 3. Damit hat das Bild Dimension 2. So ging es auch. Und das war Aufgabe 2. Dann reden wir, ja, also Aufgabe 2 in meiner Besprechung. Und auch in einem auf dem Klausurblatt, das ich hier liegen habe. Dann ist die nächste Aufgabe die mit der linear unabhängigen Menge m. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwelche Standardfehler oder typische Fehler ansprechen möchte, bevor ich weitermache. Was ist mir denn da noch aufgefallen? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Ah, ja genau, beim Anwenden der Dimensionsformel, da habe ich gesehen, dass manche Leute den Schlüsselfehler machen, den Zielraum zu nehmen und nicht den Startraum für die Dimension, die auf der linken Seite steht. Man hat ja auf der linken Seite die Dimension von dem einen Vektorraum und dann hat man rechts Bild und Kern stehen. Und auf der linken Seite muss die Dimension des Startraums stehen. Das haben einige von Ihnen falsch gemacht. Die haben dann stattdessen den Zielraum genommen. Okay, aber ich glaube, sonst ist mir noch nichts weiter aufgefallen. Die anderen Fehler habe ich schon angemerkt. Dann reden wir jetzt über die Menge m. Die Menge m ist eine Teilmenge von r hoch 4 und besteht aus den Vektoren minus 1, minus 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1 und 1, 0, 3, 3. Und zuerst sollte man zeigen, dass die Linie unabhängig ist über r. Ja, was da gerne passiert ist, dass Leute einfach irgendwas hinschreiben, ohne zu sagen, dass sie sich Koeffizienten hernehmen und dass sie eine Linearkombination hinschreiben, die den Nullvektor ergibt. Man muss schon dazu sagen, dass man die Koeffizienten so wählt, denn später will man ja über die Koeffizienten was rausfinden. Und wenn man einfach sowas hinschreibt und überhaupt nicht klar ist, ob das eine Voraussetzung oder eine Behauptung ist, dann kann es dafür nicht volle Punktzahl geben. Bei manchen war das ein Problem. Da stand im Prinzip die richtige Rechnung da, aber es fehlte sozusagen die, ich sag mal, Beweisumgebung, also das, was deutlich macht, was eigentlich das Argument ist. Und das erwarte ich auch in der Klausur. Das ist nicht so viel Arbeit, es geht schnell, wenn man das ein bisschen geübt hat und ich erwarte ja nicht, dass Sie das ganze Aufgabenblatt abschreiben. Ansonsten lief es aber ganz gut. Sie haben inzwischen über weite Strecken verstanden, wie man da rangeht, welches Gleichungssystem man dann löst, beziehungsweise wie man die Einträge in den Vektoren vergleicht. Und das waren jetzt ja auch Vektoren, bei denen das ganz dankbar war. Da konnte man recht schnell ablesen, was los ist. Die Menge m ist tatsächlich linear unabhängig. Und jetzt ging es um so Sachen wie tauschen, ergänzen und so. Und da fange ich mal an mit Teil b. Die Frage war, durch was man den mittleren Vektor 1, 1, 0, 1 ersetzen kann, so dass wieder eine r-linear unabhängige Menge rauskommt. Dann waren drei Vektoren gegeben. Und man konnte da auf verschiedene Weisen drangehen. Natürlich denke ich beim Wort austauschen oder ersetzen an Tauschresultate aus der Vorlesung. Aber mal gucken. Die Vektoren waren 0, minus 1, 0, 1, 1, 2, 0, 0 und 1, 0, 0, 0. Der erste Vektor 0, minus 1, 0, 1 liegt im Erzeugnis von m und wenn man den dann darstellt, dann merkt man, dass man den zweiten Vektor 1, 1, 0, 1 tatsächlich braucht. Der Koeffizient ist nicht 0, deswegen kann man den ersetzen. So, das ist also der erste, der richtig ist. Der zweite ist minus einer der Vektoren aus m und zwar der erste. Wenn ich den also darstelle und ich kann ihn darstellen, dann brauche ich dafür den zweiten und den dritten Vektor nicht und deswegen darf ich die auch nicht austauschen. Das kann man auch nochmal ganz konkret machen. Wenn man den da reintauscht, kommt eine Menge raus, die nicht mehr linear unabhängig ist. Kann man wirklich nachrechnen. Und dann gibt es noch den Vektor 1, 0, 0, 0. Der liegt überhaupt nicht im Erzeugnis von m. Und wenn man sich das klar gemacht hat, dann kann man auch ziemlich schnell sehen, dass wenn man tauscht, dass dann wieder eine linear unabhängige Menge rauskommt. Aber es funktioniert halt nicht mit dem Austauschlemma, sondern man muss da einmal kurz zu Fuß hingucken. Der erste und der dritte Vektor waren also hier richtig. Dann kommt die nächste Frage. Welche der folgenden Vektoren liegen nicht im Erzeugnis von m? Liegen nicht im Erzeugnis von m. Das war die Frage. So, da sind vier Vektoren gegeben. 0, 2, minus 3, minus 3. Das lag drin, das lag im Erzeugnis. 0, 3, 0, 1 liegt nicht drin. 0, 1, 0, minus 1 liegt drin und 1, 0, 0, 0 liegt nicht drin. Haben wir vorher schon gesehen. Das heißt, da konnte man sich ein bisschen Arbeit sparen mit Argumenten, die man vielleicht für Teil B schon gemacht hatte und Rechnungen, die man da schon gemacht hatte. Mehr habe ich da eigentlich nicht zu sagen. Wichtig war halt da die Aufgabestellung richtig zu lesen. Und bei Teil D ging es darum, mit welchen der Vektoren, die ich gleich nenne, man m zu einer Basis ergänzen kann von r hoch 4. Und die Frage ist sinnvoll, denn wir haben hier eine linear unabhängige Menge, die enthält drei Vektoren. Wir wissen, dass Basen von r hoch 4 über r 4 Vektoren haben. Es reicht also, einen dazu zu nehmen, um eine Basis zu bekommen. Aber man kann nicht einfach jeden Vektor nehmen, sondern man muss schon mal gucken, ob das, was dann rauskommt, auch wieder linear unabhängig ist. Denn nur dann wird es eine Basis. Man könnte auch die erzeugenden Eigenschaften überprüfen, weil es ja vier Vektoren sind, da reicht eine Eigenschaft, aber lineare Unabhängigkeit ist einfacher. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, was man machen kann. Zum Beispiel kann man sich überlegen, dass jeder Vektor, der nicht im Erzeugnis von M liegt, benutzt werden kann, um eine Basis zu basteln aus den drei Vektoren, die in der Menge M liegen. Das heißt, dass man sich auch da wieder Arbeit sparen konnte. Und egal, wie Sie argumentiert haben, hier kommen die drei Vektoren und die richtige Antwort. 1, 2, 0, 0, das liegt im Erzeugnis von M. Wenn man den ergänzt, kommt keine Basis raus. 0, 3, 0, 1, haben wir gerade gesehen, liegt nicht im Erzeugnis von M. Kann man also ergänzen, dann kommt eine Basis raus. Und 0, 0, 1, 0, da musste man jetzt nochmal rechnen. Das liegt auch nicht im Erzeugnis von M und das kann man also nehmen zum Ergänzen. Sie können also die drei Vektoren aus M nehmen und können dann 0301 oder 0010 als vierten Vektor nehmen und bekommen eine Basis von R hoch 4. Und wenn Sie das nochmal alles üben wollen, könnten Sie jetzt auch nochmal zu Fuß ausrechnen, dass da wirklich eine Basis rauskommt in diesen beiden Fällen. Genauso wie es eine gute Übung sein kann, zu Fuß auszurechnen, dass die Menge M ergänzt mit dem Vektor 1200 keine Basis für R hoch 4 ist. Auch hier kam es vor, dass Leute Fehler gemacht haben, so zum Thema Erzeugnis, System, Erzeugnis. Aber ansonsten lief das nicht schlecht. Und dann kann ich jetzt schon zur letzten Aufgabe kommen. Das war die umfangreiche Aufgabe mit Abbildungsmatrizen und so weiter. Was war da los? Da haben wir R hoch 3. Das nenne ich jetzt V. Das ist unser Vektorraum über R. Dann haben wir drei Vektoren gegeben, B1, B2 und B3. Dann haben wir die Einheitsvektoren, E1, E2, E3 und zwei Tupel, nämlich das Tupel B-Hut, B1, B2, B3 und das Tupel E-Hut, E1, E2, E3. Und bei E-Hut sehen wir schon, das ist die geordnete Standardbasis von R hoch 3. Bei B-Hut ist es noch nicht so klar. Die erste Aufgabe war dann auch, zu zeigen, dass B-Hut eine geordnete R-Basis ist von V. Ich lese die Vektoren jetzt nochmal vor und dann sollten wir kurz darüber reden, wie man überhaupt zeigt, dass etwas eine geordnete Basis ist. Denn da hatten wir so das Gefühl, das hatten viele gar nicht mehr auf dem Schirm, was da eigentlich los ist. Die Vektoren sind 0, 0, minus 1, 1, 1, 0 und 2, 0, 0. B1, B2, B3. So, wie zeigt man denn, dass etwas eine geordnete Basis ist? Naja, nach Definition ist eine geordnete R-Basis von V ein Tupel mit paarweise verschiedenen Einträgen, derart, dass die Menge der Vektoren, die in dem Tupel stehen, eine ganz normale Basis bildet. Also, was muss ich zeigen? B-Hut ist ein Tupel mit Vektoren B1, B2, B3. Erste Aufgabe, gucken, ob die Vektoren paarweise verschieden sind. Zweite Aufgabe, Vektoren in eine Menge schreiben und gucken, ob diese Menge eine R-Basis von R hoch 3 bildet. Das hätten Sie machen müssen. Haben manche auch gemacht, manche auch richtig gut. Aber bei manchen gab es da Punktabzug, weil irgendwie irgendwas gezeigt wurde, aber nicht so richtig klar war, wie zeigt man, dass etwas eine geordnete Basis ist. Machen wir das also einmal ganz ordentlich. B-Hut besteht aus den Vektoren B1, B2, B3. Die gucke ich mir an und sehe, dass sie paarweise verschieden sind. Sehr gut, erster Teil abgehakt. Zweiter Teil. Jetzt nehme ich mir eine Menge, ich nenne die einfach groß B, weil mir nichts Besseres einfällt, aus diesen Vektoren B1, B2, B3 und dann zeige ich, dass B eine Basis von R hoch 3 ist über R. Und ich kann das zum Beispiel machen, indem ich zeige, dass die Menge linear unabhängig ist. Denn es sind drei Vektoren, die Dimension ist 3 und dann reicht es, wenn ich lineare Unabhängigkeit zeige. Und die Vektoren sind so einfach, dass man das wirklich nur in zwei Zeilen hinschreiben muss. Weiter geht's. Jetzt kommt ein Homomorphismus Phi von V nach V und der ist gegeben durch eine Abbildungsmatrix. Die lese ich vor. Die Abbildungsmatrix bezieht sich auf B-Hut. Wir haben jetzt also M, Phi, B-Hut, B-Hut. Und die Matrix, vorgelesen Zeile für Zeile, so wie ich das immer mache, sieht folgendermaßen aus. 0, 1, 2, 1, minus 1, 0, 2, 0, 1. Das ist unsere Matrix. Was für Informationen stehen da drin? Na, wenn wir nochmal überlegen, wie man Abbildungsmatrizen erstellt, dann habe ich jetzt die Vektoren aus B-Hut nacheinander hergenommen, habe die mit Phi abgebildet, habe geguckt, was rauskommt, habe das Bild mit B-Hut dargestellt und dann habe ich die Koeffizienten in die Matrix geschrieben. So ist diese Matrix entstanden. Und das ist wichtig, sich das nochmal klarzumachen für die nächste Aufgabe. Wir sollen nämlich die Bilder von E1, E2 und vom Vektor 1, 1, 1 hinschreiben unter Phi. Dazu muss ich jetzt also die Vektoren erstmal mit Behut darstellen, dann abbilden und dann habe ich die Bilder raus. Das heißt, ich muss irgendwie erstmal verstehen, wie ich von Elementen, die beim Bilden der Matrix nicht benutzt wurden, überhaupt Bilder ausrechnen kann. Also erste Aufgabe, E1 darstellen mit den Vektoren aus Behut, also mit B1, B2, B3. Und bei E1 kann ich das ja mal sagen, E1 ist zum Beispiel 1/2 mal B3. Das ist jetzt nicht so schwierig, das darzustellen. Und B3 kann ich abbilden mit Phi. Dann gucke ich in die Matrix und sehe, da kommt dann raus 2 mal der erste Basisvektor, 2 mal B1 und 1 mal der letzte. Und das ist dann mein Bild. Genauso bei E2. E2 kann ich auch relativ leicht darstellen mit den drei Vektoren B1, B2, B3. Und dann gucke ich wieder, wie werden denn die beteiligten Basisvektoren abgebildet. Da muss ich in die Matrix gucken und dann muss ich das ausrechnen. Und bei 1, 1, 1 genauso. Wichtig ist, dass man diese ganzen Rechnungen zwischendurch wirklich macht. Also, dass man die Abbildungsmatrix auch so benutzt, wie sie gemeint ist. Was wir leider häufig gesehen haben, war, dass Leute einfach die Vektoren genommen und mit der Abbildungsmatrix multipliziert haben. Aber erstens ist das sowieso problematisch und da kommt meistens nicht das Richtige raus. Und zweitens bezieht man sich ja hier noch nicht mal auf die richtige Basis. Es ist also quasi doppelt falsch, das so zu machen. Bitte überlegen Sie, was für Infos in der Abbildungsmatrix drinstehen und benutzen Sie das dann. Und das heißt häufig, dass man erstmal Vektoren noch als Linearkombination schreiben muss mit den Basisvektoren, auf die sich die Matrix bezieht. Es gibt andere Wege, Stichwort Koordinatenabbildung und so. Ja, man kann Bilder ausrechnen, indem man mit der Matrix multipliziert, aber da muss man vorher noch was anderes tun. Man kann nicht einfach mit der Matrix multiplizieren. Da kommt im Allgemeinen nicht das richtige Bild raus. Hier sind jetzt noch die richtigen Bilder. Ich lese dir einmal vor. Das Bild von E1 unter Phi ist 1, 0, minus 1. Das Bild von E2 unter Phi ist minus 2, minus 1, 0. Und das Bild von 1, 1, 1 unter Phi ist minus 6, minus 2, minus 1. Um jetzt die Abbildungsmatrix zu bekommen bezüglich E-Hut, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das war der nächste Teil der Aufgabe. Sie können alles benutzen, was Sie in B ausgerechnet haben, nehmen auch noch den Vektor E3, bilden den ab, schreiben das Bild hin. Und da sich die Matrix diesmal auf die Einheitsbasis oder die Standardbasis bezieht, kann man die Bilder wirklich einfach reinschreiben in die Matrix. Diesmal passt das. Die andere Möglichkeit war, den Basistransformationssatz zu benutzen, also die Abbildungsmatrix zu nehmen, die Sie schon haben, und dann die beiden Basiswechselmatrizen auszurechnen. Das war hier gar nicht so viel mehr Arbeit, denn Basiswechsel zur Standardbasis hin ist super einfach. Und der Basiswechsel andersrum, der war ja durch Aufgabe B schon so halb gemacht. Sie mussten ja sowieso die Bilder von E1 und E2 schon ausrechnen. Dafür haben Sie ja E1 und E2 schon mit Behut dargestellt. Hier war es also ausnahmsweise so, dass die beiden Möglichkeiten direkt ausrechnen oder Basistransformationssatz ungefähr gleich viel Arbeit gemacht haben. Das hätten Sie also so oder so lösen können. Wenn Sie dazu Fragen haben zu den verschiedenen Lösungswegen, dann können Sie mich gerne ansprechen, dann kann ich das nochmal viel genauer erklären. Jetzt dachte ich erzähle nur noch mal, wie es geht, weil wir doch an erstaunlich vielen Stellen gesehen haben, dass Leute noch nicht richtig mit der Abbildungsmatrix umgehen können. Das müssen wir anscheinend noch ein bisschen üben. Hier ist jetzt die richtige Abbildungsmatrix bezüglich E-Hut. 1, 0, minus 1, minus 2, minus 1, 0 und minus 5, minus 1, 0. Dann zum Schluss sollte man sich überlegen, dass Phi bijektiv ist. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man benutzt irgendwie die Informationen, die man hat, um rauszukriegen, welche Dimension der Kern hat. Oder man benutzt ein Resultat aus der Vorlesung, dass nämlich solche Abbildungen bijektiv sind, genau dann, wenn die Abbildungsmatrix invertierbar ist. Die Invertierbarkeit kann man hier ziemlich schnell sehen. Oder man guckt sich nicht den Kern an, sondern das Bild. Das ist hier viel einfacher. Die Dimension des Bildes ist nämlich der Rang der Abbildungsmatrix und dann kann man mit dem Superkorrelat argumentieren. Also, wie kann man den Rang der Abbildungsmatrix bestimmen? Vielleicht kann man das durch hingucken. Ich habe mal für Sie noch ein paar Umformungen gemacht, damit man das wirklich explizit sieht. Wenn ich die zweite Abbildungsmatrix nehme, also die aus Teil C bezüglich E-Hut, Dann kann ich die umformen, indem ich einmal die Additionsmatrix A131 draufwerfe und dann nochmal die Additionsmatrix A23 in Klammern minus 2. Da kommt dann raus 1, 0, 0, minus 2, minus 1, 0, minus 5, minus 1, minus 3. Das ist eine Dreiecksmatrix, bei der man sofort sieht, dass sie Rang 3 hat. Die Matrix ist also invertierbar und damit ist phi bijektiv. Oder man sieht, die Matrix hat Rang 3, also hat das Bild Rang 3. Mit der Dimensionsformel bzw. dem Superkorrelar ist die Abbildung dann bijektiv. Ganz viele Möglichkeiten. Das war eine Aufgabe, mit der man viel Spaß haben konnte. Die Frage ist dann immer, wie kommt man klar? Verrechnet man sich? Hängt man irgendwo fest? Oder geht man irgendwo einen umständlichen Weg, weil man vielleicht noch nicht so geübt ist im Umgang mit Abbildungsmatrizen? Wie auch immer, ich habe mich gefreut, wenn Leute die Aufgabe richtig gut bearbeitet haben und gleichzeitig habe ich gesehen, wo noch Bedarf ist, noch mehr zu üben. Ist ja auch klar, als wir die Klausur geschrieben haben, war dieses Thema das, was noch am frischsten war. Das üben wir jetzt im Laufe der Zeit immer mehr und im Sommer werden Sie dann da schon viel geübter sein, sich viel sicherer fühlen. Und bis dahin haben Sie ja auch noch die Möglichkeit, mir Löcher in den Bauch zu fragen, so wie immer. Ich hoffe, dass Sie diese Klausurbesprechung einigermaßen hilfreich fanden, auch den Hinweis auf Fehler, die wir gesehen haben. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch die Abschlussmusik. Bis zum nächsten Mal! Eins habe ich natürlich vergessen. Ganz viele haben jetzt schon ihre Modulvorleistungen. Das finde ich super und ich gratuliere Ihnen allen ganz doll. Bis bald.